Radio SRF.
Es ist 7 Uhr und wir beginnen mit den Präsidentschaftswahlen in Chile. Die linke Kandidatin Michelle Bachelet verfehlt zwar das absolute Mehr, aber das Land wünsche sich einen Richtungswechsel, sagt unser Korrespondent. Und er sagt auch, welche Reformen das Land braucht. Heikle Fragen zur Sammlung Gurlitt. Der Besitzer der 1400 Kunstwerke meldet sich zu Wort. Und Hilfe für die Taifunopfer. Hunderte von Freiwilligen auf den Philippinen engagieren sich für ihre Landsleute. Das Wetter im Norden teils sonnig, im Süden bewölkt und nass. Die Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad. Am Mikrofon ist Philipp Schapfi. In Chile gewinnt die Sozialistin Michelle Bachelet die erste Runde der Präsidentenwahlen. Sie holt deutlich mehr Stimmen als ihre konservative Konkurrentin, verfehlt allerdings das absolute Mehr. Damit kommt es im Mitte Dezember zu einem zweiten Wahlgang. Nach nur 4 Jahren unter konservativer Herrschaft zeichnet sich damit ein Regierungswechsel ab. Ich wollte von unserem Südamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann wissen, warum.
Die konservative Regierung hat eigentlich nicht schlecht regiert, vor allem wenn man ans Wirtschaftswachstum denkt und an die Vollbeschäftigung. Aber wenn sich die Blicke nach vorne richten, in die Zukunft, so geht es eben darum, dass die politische Rechte keine großen Reformen durchführen will und die Bevölkerung genau diese Reformen will. Sie will mehr soziale Gerechtigkeit, mehr sozialen Ausgleich, gleiche Chancen für alle. Und das ist eben das, was Michelle Bachelet verspricht.
Das heißt also, das schlechte Abschneiden der Konservativen ist nicht ein Abstrafen, sondern eher ein Zeichen von fehlendem Vertrauen in der Bevölkerung.
Ja, ich glaube schon, mit einer Abstrafung hat das relativ wenig zu tun. Chile hat sich sehr stark verändert. Die Bevölkerung ist politisch bewusster geworden. Sie sieht ein, dass die Rechnung für die Privilegierten, vor allem für die Unternehmer, einfach immer besser aufgeht als für den Rest des Volkes. Die Bevölkerung will diese Reformen und Michelle Bachelet hat das erkannt und will mit einer Steuerreform, einer Verfassungsreform und einer Bildungsreform punkten.
Michelle Bachelet, die Siegerin des ersten Wahlgangs, war ja schon einmal Präsidentin, musste dann allerdings abtreten, weil zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten in Chile nicht möglich sind. Wird sie jetzt ihren alten Kurs fortsetzen?
Nein, ganz bestimmt nicht. Jetzt geht es um Reformen und in ihrer ersten Amtszeit hat es solche Reformen nicht gegeben. Da hat sich auch Michelle Bachelet mehr oder weniger als Verwalterin der Hinterlassenschaft von Militärdiktator Augusto Pinochet gezeigt. Diese Phase ist vorüber. Chile will wirklich Veränderungen und Michelle Bachelet verspricht sie.
Ulrich Achermann. Amnesty International kritisiert die Arbeitsbedingungen für Migranten vor der Fußball-WM in Katar. Mehr dazu in den Nachrichten mit Markus Amrein.
Die Menschenrechtsorganisation spricht von einem alarmierenden Ausmaß an Ausbeutung bis hin zu Zwangsarbeit. Viele Arbeiter erhielten monatelang keinen Lohn und würden zur Arbeit gezwungen, indem ihnen mit Abschiebung oder einem kompletten Lohnausfall gedroht werde. Die Organisation fordert die Regierung im Emirat sowie den Fußball-Weltverband FIFA auf, weitere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Der Taifun Haiyan hat auf den Philippinen nach Einschätzung von Experten Schäden in der Höhe von bis zu 14,5 Milliarden Dollar angerichtet. Das meldete der Versicherungsdienstleister Air Worldwide. Das Unternehmen ist unter anderem auf Umweltkatastrophen spezialisiert. Wegen des Taifuns sind nach neuesten Angaben der Behörden fast 3.700 Menschen umgekommen. Etwa 1.200 würden noch vermisst. Heute findet der Sammeltag der Glückskette statt. In den USA ist eine schwere Sturmfront durch mehrere Bundesstaaten des Mittleren Westens gezogen. Mindestens 5 Menschen sind ums Leben gekommen, wie die Behörden des Bundesstaats Illinois mitteilen. Weitere 40 Personen seien verletzt. Der US-Wetterdienst spricht von möglicherweise über 60 Tornados. Hinzu kamen vielerorts schwere Gewitter, Regenfälle und heftiger Hagel. Auf mehreren Flughäfen, so in Chicago, fielen Flüge aus. In Bern ist die 4-tägige Jugendsession zu Ende gegangen. Die rund 200 Teilnehmer verabschiedeten 10 Forderungen, mit denen sich National- und Ständerat befassen sollen. Unter anderem verlangen die Jugendlichen, dass Homosexuelle die gleichen Rechte erhalten wie Heterosexuelle, etwa in Bezug auf die Ehe. Was die Lohnexzesse in der Wirtschaft anbelangt, fordern die Jugendlichen eine Besteuerung der Boni. Der deutsche Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat den großen Preis der USA in Austin gewonnen. Zweiter wurde der Franzose Romain Grosjean, dritter der Australier Mark Webber. Für das Sauber-Team fuhr der Deutsche Nico Hülkenberg auf Platz 6.
Die Zeit 7:05. In Deutschland hat sich Cornelius Gurlitt zum ersten Mal zu Wort gemeldet. Das ist jener Mann, der in einer Wohnung in München eine Kunstsammlung mit 1400 Bildern hatte. Da die Sammlung größtenteils während der Zeit des Nazi-Regimes entstand, hatten die Behörden die Werke beschlagnahmt. Es gibt allerdings Zweifel, ob dieses Vorgehen in Ordnung war. Aus Berlin, Kaspar Selk.
Cornelius Gurlitt ist 81 Jahre alt. Er hat die Sammlung von seinem Vater, einem Kunsthändler, geerbt. Die Vermutung lautet, ein Teil der Gemälde dürfte aus Raubkunst bestehen, aus Bildern, welche die Nazis seinerzeit Juden abgenommen haben. Eine Reporterin des Spiegel war vergangene Woche 3 Tage lang mit Cornelius Gurlitt unterwegs. Ihr Eindruck von ihm war der eines alten, völlig aus der Zeit gefallenen, kranken Greises. Eines einsamen Mannes, der von sich selber sage, er habe nur für diese Bilder gelebt, das seien seine einzigen Weggefährten. Sein Vater habe die nicht, wie behauptet werde, unrechtmäßig erworben. Als Liebhaber moderner Kunst habe er sie seinerzeit vor den Nazis gerettet. Das seien Bestände aus Museen und staatlichen Sammlungen, die sonst zerstört worden wären. Sein Vater hätte auch niemals mit Bildern aus jüdischem Privatbesitz gehandelt. Er, der Sohn, wolle sie jetzt auch nicht hergeben. Wenn er aber tot sei, könnten die Behörden damit machen, was sie wollten. Einen Anwalt habe er nicht engagiert, sagt Gurlitt. Einen Anwalt zu nehmen, würde sich aber vermutlich lohnen. Die Beschlagnahme erscheint als rechtlich mindestens sehr fragwürdig. Gurlitt wird Steuerhinterziehung und Unterschlagung vorgeworfen. Für 2 Vermögensdelikte, eine ganze unschätzbare Sammlung von 1400 Teilen einfach abzuräumen, dürfte rechtlich sehr schwer zu begründen sein. Die Absicht der Behörden war offensichtlich, das Material sicherzustellen, bis die Herkunft und die damit verbundenen Rechtsfragen geklärt sind. Das wurde dem alten Mann aber, nach dessen eigener Darstellung, so nie gesagt. Und es wäre rechtlich auch dann problematisch. Die deutsche Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hat jetzt eingeräumt, das Verfahren sei sicher nicht optimal verlaufen. Jetzt werde eine Arbeitsgruppe das weitere Vorgehen prüfen. Diese Woche sollen aber bereits alle Bilder auf einer Website gezeigt werden, damit sich Leute melden können, die ein Recht an ihnen geltend machen wollen. Hätte Gurlitt einen Anwalt, so hätte er wohl auch diesen Schritt verhindern können. Er aber sagt im Spiegel, völlig weltfremd, ich habe doch nie einen Anwalt gebraucht.
Die Klimakonferenz in Warschau geht in die 2. Woche. Die Zeichen stimmen nicht eben optimistisch. Auf dem Weg zu einem neuen Klimaschutzvertrag gab es bisher mehr Rückschläge als Fortschritte. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Der Beginn der Konferenz stand im Zeichen der Katastrophe auf den Philippinen. Alle Abgesandten waren sichtlich betroffen und der philippinische Vertreter Jebsano nahm dies als Zeichen, dass die Weltgemeinschaft den Klimawandel vereint bekämpfen wolle.
This outpouring of support proves that as a human race we can unite, that as a species we care.
Doch trotz Taifun Haiyan stehen die Zeichen in Warschau auf Rückschritt. Japan hat angekündigt, dass es seine Klimaschutzziele drastisch reduziert und Australien hat Ähnliches vor. Dies löst heftige Kritik aus. Ronnie Chumeau, der Sprecher der Inselstaaten, die wegen des steigenden Meeresspiegels besonders vom Klimawandel betroffen sind.
Our first reaction is, who's next? What haven't we heard yet? Can it get any worse than that?
Kann es noch schlimmer kommen, fragte sich nicht nur Chumeau. Obwohl auch Industrieländer Japan kritisieren, haben diese Vorkommnisse den alten Graben zwischen armen und reichen Ländern noch mehr aufgerissen. Dies macht die an sich schon delikaten Verhandlungen für den neuen Klimavertrag noch schwieriger, denn zum ersten Mal sollen sich alle Länder dazu verpflichten, den Ausstoß des Klimagases CO2 zu reduzieren, nicht nur die Industrieländer. In den Verhandlungen kritisierte der Schweizer Vertreter Franz Perre, statt nach Lösungen zu suchen, werde nur noch mit dem Finger aufeinander gezeigt.
Too often we were moving back to a traditional first week of COP with finger pointing and not with searching for solutions.
Noch bleibt eine Woche in Warschau, um den Grundstein für den neuen Klimavertrag zu legen, der 2015 abgeschlossen werden soll. Doch im Moment ist ein Erfolg unwahrscheinlich.
Der Transport der Hilfsgüter auf den Philippinen ist die große Schwierigkeit bei den Hilfs- und Rettungsarbeiten. Dank einem großen Einsatz von freiwilligen Helfern Stehen jetzt aber viele Hilfsgüter bereit. Tausende packen in Zentren Nahrungsmittelpakete ab und leisten ihren Teil, damit die Hilfe für die Taifunopfer bei den Bedürftigen eintrifft. Die Reportage aus Cebu von Tobias Fessler.
In der Eingangshalle der Tiefgarage des Kongresszentrums der Millionenstadt Cebu stehen hunderte Menschen stundenlang Schlange. Alle wollen sich einschreiben in der Liste. Alle wollen helfen.
We came here for volunteers
because it's an opportunity to help others who are in need. We are lucky that our area is not badly affected, so we have the means. We can contribute in small ways to help in those areas.
Wir sind hier nicht vom Taifun betroffen und haben die Möglichkeit, den Menschen in den verwüsteten Gebieten zu helfen, sagt dieser junge Mann. Drinnen herrscht emsiges Treiben. Zwischen Bergen von Reissäcken und stapelweise Konserven steuern Burschen vollbepackte Einkaufswagen durch die Massen. An Tischen packen die Helfer 6 Kilogramm Reis, 5 Dosen Sardinen und 5 Büchsen Hackfleisch in Plastiktüten.
We are packing some rice and can and then repacking all things for victims.
Eigentlich bräuchte es nur 150 Personen pro 4 Stunden Schicht. Nach der Durchsage übers Radio wollten aber plötzlich alle helfen, erklärt James Abadia, Finanzchef des Stadtteils Mandaue.
There are a lot. The original intention was just to have 150 people per shift, and that's a 4-hour shift. When we announced it over the radio, the city government, it seems that everybody is already here, from students down to the grandmothers, and they're bringing their families here to help in the repacking.
Alle sind hier. Studenten, Lehrer, Beamte, ganze Familien. Das Verpackungszentrum läuft rund um die Uhr. 100.000 Nahrungsmittelpakete stellen die Helferinnen und Helfer so pro Tag zusammen. 600 Tonnen Reis, 1 Million Konservendosen. Weil es nun so viele Freiwillige hat, ist für die meisten die Arbeit bereits nach einer Stunde getan. Sie können gehen, andere Helfer kommen. Schichtwechsel.
Die Reportage von Tobias Fessler. Und jetzt geht's weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 15.164 Punkten, minus 0,1%. Der Dollar wird zu 91,45 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2343 Franken bzw. zu 1,3498 Dollar. Das Wetter. Im Norden ist es teilweise sonnig, besonders in den Bergen. Im Süden ist es ganztags grau und es fällt ab und zu etwas Regen. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 10 Grad. Mit leichtem Föhn gibt es bis 13 Grad.
Informationen von heute Morgen mit der Redaktion von Simon Weber und der Stimme von Philipp Schapfi.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.